Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf. Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Ich bin heute in der Podcast-Box des Podcasts Medizin direkt zu Gast mit meinem Gast, einem Mediziner. Der gebürtige Bayreuther promovierte 2007 an der Ludwigs-Maximilians-Universität in München. Er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit den Zusatzbezeichnungen Sportmedizin, manuelle Medizin bzw. Chirotherapie. Heute leitet er im Herzen Münchens eine Praxis für konservative Orthopädie. Was führt uns zusammen? Natürlich der Leistungssport. Er ist langjähriger Mannschaftsarzt der deutschen U21 Fußballnationalmannschaft. Außerdem hatte er die sportärztliche Betreuung bei den Olympischen Spielen in Tokio, die medizinische Leitung der BMW International Open und ist Gewinner des Benjamin Franklin Contests. Da muss ich ihn aber noch fragen, was genau das ist. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Dr. Marc Trefz.
Vielen herzlichen Dank.
Marc, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wie geht es dir?
Mir geht es ganz gut, danke. Ich freue mich sehr, hier zu sein in diesen fast bekannten Hallen. Ich war hier schon mal ja bei Medizin direkt, so ist ja auch dieser Kontakt zustande gekommen. Und ich freue mich sehr, dass wir uns treffen und dass wir ein bisschen sprechen über die Medizin, aber vielleicht über das, was auch zusätzlich noch so ein bisschen mit reinspielt.
Genau, was auch unsere vielleicht Schnittstellen sind, unsere beiden Berufsgruppen. Marc, hast du danach Feierabend oder Fußball schauen? In dem Fall wäre ja dann Fußball schauen oder Freizeit heute?
Also beides. Also wir haben es ja jetzt kurz nach 7 und ich bin gerade aus der Praxis gekommen, sprich natürlich habe ich jetzt frei und freue mich, dass wir das jetzt machen und hoffe auf einen schönen und sehr erfolgreichen Fußballabend.
Das hoffe ich definitiv auch. Ist ja, glaube ich, jetzt das letzte Spiel der Vorrunde. Das heißt, es wird vielleicht, so wirklich spannend wird es nicht mehr. Aber ich bin auf jeden Fall trotzdem gespannt auf das Spiel heute gegen Ecuador, wenn ich es jetzt richtig auf dem Schirm habe.
Ganz genau.
Marc, ich frage meine Gäste immer am Anfang des Podcasts und ich bitte sie darum, sich in 3 Worten privat zu beschreiben und in 3 Worten beruflich. Also es wäre dann in deinem Fall als Arzt.
Okay. Also beruflich würde ich mich mit 3 Worten bezeichnen. Interessiert, authentisch, ein bisschen perfektionistisch manchmal. Das ist also semi-gut. Und persönlich manchmal ein bisschen kindliche Neugier. Das muss ich aufpassen, was ich sage.
Du darfst ja alles sagen.
Okay, also.
Das darfst ja alles
also,
sagen.
Kindlich neugierig, aufgeschlossen wie soll ich das sagen? Nee, ich lasse es mal bei diesen. Ich lasse es mal bei diesen
vielleicht
beiden.
Vielleicht frage ich dich ganz zum Schluss nochmal, okay. Was das
bitte ist. Ich lasse es mal bei diesen beiden.
Marc, warum Medizin? Oder also was wärst du, also warum Medizin? Erste Frage. Und was wärst du geworden, wenn du nicht Arzt geworden wärst?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte lustigerweise einen ehemaligen Spieler von mir mal gefragt, als wir so da drauf gekommen sind. Und er hat gesagt, ey Doc, ich bin so froh, dass ich gut Fußball spielen kann, weil wenn ich nicht Fußball spielen hätte können, dann würde ich heute wahrscheinlich irgendwie Essen verkaufen, was er ganz, ganz nett gemeint hat. Sehr, 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 sehr lustiger Kerl, by the way. Warum Arzt? Ich habe mit Medizin tatsächlich gar nichts zu tun. Also ich bin, wenn man so möchte, kompletter Quereinsteiger. Ich komme aus einer ganz einfachen Familie. Ich bin der Einzige, der bei uns überhaupt irgendwie Abitur hat und der dann auch studiert hat, logischerweise, sonst wäre ich ja nicht da. Mich hat das immer interessiert, also Naturwissenschaften interessiert, die Medizin interessiert. Ich fand es immer total spannend. Ich bin wahrscheinlich natürlich auch noch so aufgewachsen, wo so die Ärzte so einen Status hatten, irgendwie die wissen alles und können alles. Mhm. Und ich dachte mir so, wie geht das? Ne? Also Wahnsinn, da geht man so hin und ist da total demütig. Mhm. Das hat sich Gott sei Dank natürlich alles geändert.
Götter in Weiß, gell?
Ja, so ein bisschen, also ja, genau. Deswegen hat mich das einfach total interessiert. Das war überhaupt nicht vorgesehen. Aber dadurch, dass ich ja schon im Intro jetzt zweimal gesagt habe, dass ich neugierig bin, hat mich das einfach interessiert und wollte ich das machen. Ich muss fairerweise gestehen, dass jetzt nicht mein gesamtes Umfeld damit gerechnet hat, dass ich das mache und dass ich das auch durchziehe. Aber habe ich gemacht und hat dann irgendwie ganz gut funktioniert. Wenn ich es nicht gemacht hätte, tatsächlich wahrscheinlich wäre ich in einem handwerklichen Beruf gelandet. Ich arbeite gerne mit meinen Händen, ich bin gerne manuell unterwegs und in meiner Freizeit tatsächlich bastle ich auch gerne oder bin handwerklich jetzt nicht ganz unbegabt. Deswegen wäre wahrscheinlich irgendwie, weiß ich nicht, Schreiner oder Bootsbau oder irgendwie sowas rausgekommen.
Das ist ganz spannend. Es gibt ja auch Geschichten von Orthopäden. Ich glaube, Unfallklinikum Murnau ist auch einer, der, ich weiß gar nicht, ob der nicht so aus dem Metzgereihandwerk kam. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube sogar, und das ist ja oft sehr naheliegend. Also, was ihr macht, ist ja auch oft Handwerk. So.
Ja, also in meinem Fall jetzt zumindest natürlich, in meiner Praxis, wo ich ja sozusagen nicht chirurgisch tätig bin oder mehr, ich musste natürlich in der Facharztausbildung auch das machen. Das hat mir auch Spaß gemacht, das manuell zu tun. Ich glaube, ich war auch gar nicht so schlecht, aber irgendwann muss man sich natürlich entscheiden, weil so generalistisch unterwegs zu sein, das funktioniert halt heute nicht mehr. Es geht immer mehr in die Subspezialisierung, aber ich habe es mir zumindest versucht, insofern zu wahren, als dass ich einfach tatsächlich sehr gerne meine Patienten noch anfasse, untersuche, manuell auch versuche, irgendetwas zu spüren oder zu tasten, was erstaunlicherweise häufig vor allem bei Patienten, die kommen und die vielleicht irgendwie auch zu einer Zweitmeinung oder sowas kommen, ganz häufig sagen, dass sie das nicht mehr gewohnt sind. Also dass heute die Leute eben nicht mehr untersucht oder angefasst werden oder zumindest jetzt nicht mehr, wie auch immer man was unter Ausführlichkeit versteht. Ja. Aber es natürlich auch aufgrund des Zeitdrucks manchmal einfach so ein bisschen schneller geht. Und das ist für mich unerlässlich, weil das habe ich immer dabei. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ist nicht der einzige Punkt, aber ein ganz wichtiger Punkt einfach im Kennenlernen. Mhm. Und übrigens, das ist jetzt spielt vielleicht so ein bisschen in deine Liga rein, ist es ja schon so, dass du auf einen Menschen triffst, der eine Problematik hat, der zu dir kommt, der vermeintlich Hilfe benötigt oder braucht. Und dass es für mich ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil ist, auch ja eine gewisse Beziehung mit diesem Menschen aufzubauen. Und ich habe gemerkt, dass die Beziehung, wenn man jemanden auch anfasst und ihm dann auch nahe ist, natürlich mit gebotenem medizinischen Abstand, gar keine Frage, dass das was mit dieser Beziehung macht, weil du natürlich nur einen kurzen Zeitpunkt hast und oder einen Zeitraum hast, mit dem du es zu tust, mit dem du mit dem Patienten hast. Und ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass Patienten sich besser öffnen und auch eine andere Verbindung einfach da ist. Ja.
Ich meine, das ist ja ein ganz wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit, der Beziehungsaufbau am Anfang. Also so wird das ja auch wirklich gelehrt. Beziehungsaufbau, Vertrauen schaffen. Ich fand das jetzt ganz spannend, was du erzählt hast. Auch sehr schön, mit einem Mediziner zu sprechen, der aus Neugierde Medizin studiert hat. Und wahrscheinlich hast du damit zu den, ich weiß nicht, 1% gehört, die nicht Papa, Mama schon als Ärzte hatten oder ein 1-0-Abi, irgendwas musstest du auch gehabt haben, so ungefähr. Das ist so. Aber dass es die Neugierde war, die irgendwo auch die Motivation war oder das dein Motiv, um Medizin zu studieren. Und das ist schön, wenn man so eine Message an, vielleicht hören ja ein paar junge Leute da auf, überlegen, was interessiert einen eigentlich wirklich.
Absolut, also weil du es gesagt hast, und jetzt muss ich natürlich schon eine Lanze brechen, auch für Kommilitoninnen, mit denen ich zusammen war, die aus einem Ärztehaus oder Elternhaus kommen, oder aus einer Ärztedynastie und die trotzdem natürlich auch ein großes Interesse haben. Also das muss ich natürlich schon dazu sagen. Also es ist jetzt weder besser noch schlechter, aber also ich kann genauso wenig was dafür, dass ich aus solchen Verhältnissen komme, wie umgekehrt ich aus so Dynastien komme, wo es vielleicht so, wo man gar nicht irgendwie nach links und nach rechts blickt. Ne? Und ich habe immer relativ viel gemacht und auch 1000 Sachen immer irgendwie ausprobiert. Mir hat man auch mal gesagt, also boshafterweise, dass ich 1000 Sachen anfange, aber nichts zu Ende bringe im Prinzip, weil ich einfach, wie gesagt, an vielen Dingen interessiert bin. Und ich glaube, es ist manchmal ein Vorteil, manchmal auch ein Nachteil, aber man nimmt ja überall was mit. Und das war sicherlich etwas, was ich einfach spannend fand.
Meine Mama ist auch Psychotherapeutin, also insofern.
Okay, dafür fällt
die Wobei ich mich lange gewehrt habe gegen das Studium. Ich bin jetzt aber auch froh, dass ich über Umwege Sporteignungsprüfung durchgefallen und dann mache ich was, womit ich alles machen kann. weil mich eben auch sehr viel interessiert und so wurde es bei mir dann die Psychologie.
Vielleicht noch ganz kurz, wenn ich da einhaken darf, weil du es auch gesagt hast, falls jemand zuhört, also ich möchte eine große Lanze dafür brechen, sich nicht sagen zu lassen, Mensch, das geht nicht oder da kommst du gar nicht her und da gehörst du nicht dazu und sowas, sondern wirklich zu versuchen, auch wenn man diesen Traum oder diese Leidenschaft hat, das zu probieren. Ja. Also ich hatte kein 1-0-Abi, um es mal klar zu sagen. Ich traue es mir gar nicht sagen, weil dann kommt wahrscheinlich keiner mehr. Ich hatte ein Abi von 3-0 und habe noch dann eine Prüfung gemacht und bin dann auf 2-9 runter. Also damit habe ich jetzt nicht wirklich geglänzt.
Ich sogar um 0,1 noch mit meinen 2,8.
So, ja, genau. Also du hast mich auf jeden Fall geschlagen. Aber das lag tatsächlich einfach daran, jetzt kann man natürlich sagen, ein gutes Pferd springt nur so, wie es muss, aber es war tatsächlich so, dass ich den Medizinertest noch machen musste und darauf habe ich mich relativ stark vorbereitet und ich war unter den 10% Besten in Deutschland in so einer Testbestenquote und damit wusste ich, dass ich auf jeden Fall den Medizinstudienplatz habe und dann war meine Motivation, Griechisch, Latein und Physik zu brillieren, sage ich mal, eher ein bisschen weniger. Deswegen, also was ich sagen wollte, ich finde übrigens auch, also diese ganzen NC-Geschichten eigentlich furchtbar, weil, also was sagt eine Note darüber aus, wie qualifiziert du bist, sowas zu studieren oder sowas zu beginnen? Ne? Ja. Also, aber.
Es ist ein ganz anderes Thema, aber da bin ich komplett bei dir, dass ich glaube, dass es da bessere Auswahl, also wirklich, ich bewerte es auch, bessere Auswahlverfahren gäbe, um auch Leuten die Chance zu bieten und die Chance mit 3,0 Medizin zu machen, die existiert, irgendwas zu studieren, existiert ja kaum noch. Also das ist wirklich extrem schwierig. Kommen wir zurück zu deinem jetzigen zusätzlichen Beruf. Ich glaube, es interessiert total viele, was so ein Mannschaftsarzt dann so macht. Ja? Man sieht das ja im Fernsehen, sitzt dann da manchmal auf der Bank, dann springt er aufs Feld, dann wieder zurück. Aber für alle, die jetzt keinen Einblick bekommen, wie sieht so ein typischer Spieltag bei dir aus?
Also zunächst muss ich sagen, dass die Tätigkeit als Mannschaftsarzt beim DFB oder jetzt bei mir im Speziellen bei der U21-Nationalmannschaft ist immer gebunden an die Abstellungsperioden der UEFA. Also die gibt es sozusagen viermal im Jahr. Das ist im September, im Oktober, im November und im März, wo sozusagen die Bundesligisten ihre Spieler freistellen, die dann eben zu der Nationalmannschaft reisen. Und ich bin genau und für diesen gesamten Zeitraum sozusagen bin ich Teil des Teams. Also ich bin da mit dabei. Ich fahre da nicht abends heim und wieder zurück. Geht auch gar nicht, weil wir meistens ja im Ausland oder irgendwo sind. Sprich, wir treffen uns und dann bin ich von A bis Z als Teil des Teams mit dabei, so wie das gesamte andere Funktionsteam aus Sportpsychologe, aus Trainer, aus Torwarttrainer, aus Physiotherapeuten und was es alles noch so gibt. Und die Tage sind total unterschiedlich, je nachdem, was da passiert. Meine Tätigkeit tatsächlich beginnt schon vor der eigentlichen Maßnahme, weil der Trainer ja nominieren muss, wer sozusagen jetzt damit dabei ist. Und da finden am Anfang schon relativ viele Interaktionen zwischen mir und dem Cheftrainer statt, wo es einfach darum geht, bei dem ist nicht ganz klar, kann der anreisen, ist er gesund, ist er nicht gesund. Und aus diesem Grund besteht für mich am Anfang die Aufgabe darin, meistens mit den Bundesliga-Ärzten bei den Spielern, wo es so ein bisschen kritisch ist oder wo wir nicht genau wissen, mich auszutauschen und zu fragen, wie sieht es aus, was hat der? Und natürlich auch, und das hat auch was mit Vertrauen zu tun, natürlich auch denen klar zu signalisieren, dass es uns zwar natürlich darum geht, einen Spieler zu bekommen, weil er für uns wichtig ist, damit er auch für uns spielen kann, aber dass natürlich das höchste Gut die Gesundheit des Spielers ist. Und wenn der Spieler nicht oder noch nicht einsatzfähig ist, dann werde ich natürlich alles auch im Sinne des Vereins tun und versuchen, Mittler zu sein, dass wir sagen, hör zu, vielleicht kann er nicht fürs erste Spiel spielen, aber vielleicht fürs zweite. Was wollt ihr, wie wollt ihr das machen? Und dann stimme ich mich da ganz eng ab, so dass es ist. Und es ist auch schon vorgekommen, dass wir jemanden eingeladen haben und es halt dann nicht gereicht hat. Da muss man dann auch klar das zu kommunizieren für den Spieler und dass es eben dann nicht funktioniert hat. Gott sei Dank selten, aber das ist wichtig, weil das hat was mit Vertrauen zu tun. Vertrauen natürlich des Arbeitgebers des Spielers, das ist ja der Bundesligist, und aber natürlich auch das Vertrauen durch meinen Trainer, der sagt, okay, das vertraue ich und das schaue ich und wir gucken einfach, wie das ist und wir versuchen nicht irgendwie alles zu machen, sondern immer im Sinne des Spielers zu entscheiden.
Finden dabei auch Gespräche mit den Spielern statt? Also werden die damit einbezogen in diese Entscheidungen?
Absolut. Also und ohne den Spieler geht gar nichts. Und ohne, also über den Spieler hinweg wird auch in den aller seltensten Fällen letztendlich entschieden. Ich würde jetzt lügen, wenn es nicht sehr selten, aber manchmal vorkommt, dass es andere Gründe gibt, warum jemand nicht abgestellt wird. Aber in 99% der Fällen ist es wirklich eine sehr offene Kommunikation mit dem Verein und mit dem Trainer. Übrigens ist da nicht nur der Trainer, also mein Trainer und ich und der Mannschaftsarzt, sondern natürlich auch der Trainer des Bundesligisten mit dabei. Und selbstverständlich ist der Spieler auch dabei. Und es gibt auch wirklich, Gott sei Dank, ja, viele, die sagen, Mensch, ich möchte da auf jeden Fall mit dabei sein. Ich erinnere mich an einen Fall vor 3 Jahren, wo es eben auch um die Europameisterschaft ging und wo der Spieler angeschlagen war, aber der gesagt hat, ich möchte da auf jeden Fall hin. Ich möchte Teil des Teams sein und wir haben ja noch eine gewisse Vorbereitungszeit und wir schauen einfach, wie das ist. Und wenn es klappt, dann klappt es und dann freue ich mich. Aber ich möchte auf jeden Fall mit und ich möchte nicht zu Hause bleiben. So. Mhm. Und das gibt es und das muss einfach dann in enger Abstimmung sowohl mit dem Heimatverein als auch mit uns stattfinden. Und dann versuchen wir, unser Möglichstes zu tun.
Mhm. Das heißt, jetzt sind es ja so diese 4 Maßnahmen im Jahr plus dann Turnier, je nachdem, in welchem Jahr wir uns befinden. Man fragt ja meistens Athleten, Athletinnen, was war dein emotionalster Moment? Was war denn dein emotionalster Moment so far, sage ich jetzt mal, an einem dieser Turniere, Erfolge?
Also natürlich sind die Erfolge, an die erinnert man sich natürlich gerne zurück, auch wenn immer gerne gesagt wird, dass man natürlich an den Nicht-Erfolgen wahrscheinlich mehr nimmt und am Scheitern auch vielleicht wächst. Also die 2 schönsten Momente für mich war 2021, als wir Europameister geworden sind im Stefan Kunz. Leider in einem leeren Stadion, weil eben Corona war und man das dann natürlich anders gemacht hat. Und bin total dankbar, weil viele von den Spielern, die da jetzt mit dabei waren, die sehen wir jetzt heute Abend, wo auch diese Weiterentwicklung stattfindet. Das ist einfach total schön zu sehen, ne? Dass ein Florian Wirtz oder ein David Raum oder wie sie heißen, jetzt sozusagen bei uns waren und dann eben den Schritt auch in die A-Mannschaft bravourös geschafft haben und sich da auch präsentieren konnten. Also das ist einfach was total Schönes, das war schön. Für mich persönlich waren die Olympischen Spiele in Tokio leider auch während Corona einfach ein großes Highlight, weil Olympia schon nochmal sowas Besonderes ist. Jetzt ist der Fußball von Olympia vielleicht jetzt nicht die Speerspitze der Sportarten, die da so sind, aber für mich persönlich und auch für das Team war das was ganz Tolles, bei den Olympischen Spielen da zu sein. Ich habe da immer noch diese ganzen kindlichen Bilder von Los Angeles oder sowas, wo dieser Mann da reinfliegt und sowas. Und das war toll. Und ich hoffe, toi, 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 3-mal auf Holz geklopft, dass wir uns nächstes Jahr über die Europameisterschaft qualifizieren für die Olympischen Spiele in Los Angeles. Das würde ich einfach, ich glaube, spreche für das ganze Team einfach sehr, sehr gerne mitmachen. Und dann gibt es ganz kleine Momente, die eigentlich gar nicht spektakulär sind. Und einer dieser Momente war tatsächlich letztes Jahr bei der Europameisterschaft, weil 1,5 Jahre zuvor ein Spieler, den ich jetzt erst 2-mal gesehen hatte, bei einer Maßnahme sich sehr schwer verletzt hat, hat gerade sein Bundesliga-Debüt gegeben und war aufstrebend, dann im Kader erste Bundesliga zu spielen und war dann Stammspieler nach 4-5 Spielen und ist zu uns gekommen und hat sich da relativ schwer verletzt, wo fast schon auch Karriere aus zumindest ein Thema war. Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt einfach sehr emotional, weil das natürlich was mit einem Spieler macht, zu wissen, er ist jetzt Minimum ein halbes, dreiviertel Jahr vielleicht raus. Auch zumindest mit der Möglichkeit, dass der Profifußball vielleicht nicht mehr sein wird. Das ist natürlich wahnsinnig viel in so kurzer Zeit. Wo man sich dann auch mit Eltern dann viel spricht, auch wenn die jetzt natürlich schon erwachsen sind. Und dieser Spieler war tatsächlich zum Trainingslager 1,5 Jahre später wieder da und fit und spielt jetzt auch in der Bundesliga wieder. Und das war einfach ein ganz, ganz toller Moment zu sehen, wohin der abgebogen ist und wie das dann auch letztendlich positiv ausgegangen ist.
Ja, oft sind es auch die kleinen Geschichten.
Und absolut.
Jetzt hast du eigentlich fast einen fließenden Übergang geschafft zum Thema Medizin trifft Psychologie. Es war so ein Thema, wo, glaube ich, das dann auch sehr in den Vordergrund tritt. Und mich würde interessieren, wo in deinem Alltag als Sportmediziner die psychologische oder mentale Komponente dir am häufigsten begegnet.
Also natürlich im täglichen Leben muss ich da die Praxis nennen, ne? Also die Praxis ist ja mein Hauptgeschäft, wo ich bin. Und das kann ich klar sagen. Also die Psyche spielt eigentlich bei jeder Problematik eine gewisse Rolle. Die grundsätzliche Frage ist nur, spielt sie die Hauptrolle im Sinne von einer psychosomatischen Problematik oder spielt sie eine kleinere Rolle? Aber sie ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und für mich, ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, ist eben eine gute, wertschätzende, offene, authentische Beziehung zu meinen Patienten haben, soweit das natürlich möglich ist, einfach total wichtig, weil das ein Fundament dafür ist, dass auch eben solche Dinge, die vielleicht nicht beim ersten oder beim zweiten Mal angesprochen werden, dass dieser Raum da ist und auch dieses Vertrauen da ist, sich auch so weit zu öffnen, auch zu sagen, hey, hör zu, ja, ich habe Rückenbeschwerden, hey, hör zu, ja, da ist eine Bandscheibenproblematik oder eine Facettenproblematik da, aber mir geht es im Moment auch einfach nicht gut. Ich habe im Moment keine Mechanismen zur Verfügung, die mir helfen. Und ich kann und will natürlich da jetzt nicht ins Detail gehen, darf ich ja auch nicht, aber da sind schon in den Jahren einige Dinge zusammengekommen, also die mich dann schon auch bewegen, muss ich sagen. Ich versuche natürlich dann auch professionell zu bleiben, aber ich würde lügen, dass wenn da wirklich einzelne Dinge dann vorkommen und einem anvertraut werden, dass ich da nach Hause gehe und dann ist das alles weg. Also das macht dann schon was mit einem und das ist auch, also das ist dann manchmal schon auch harter Tobak, der einen dann verschiedene Dinge erklären lässt. Und übrigens versuche ich auch, und das mache ich sicherlich nicht gut, aber ich versuche es zumindest, auch ganz offen, ganz ehrlich damit umzugehen und zu sagen, und das habe ich auch schon mehrfach in meiner Praxis getan, zu sagen, hören Sie zu, wir haben jetzt sehr, sehr viel gemacht und das auch besser. Persönlich glaube ich, dass es eben auch noch einen psychologischen, psychosomatischen Anteil gibt und ich würde dafür werben, auch da hinzugucken. Nicht das zu bewerten und ich finde es übrigens, wenn ich das noch einfügen darf, ganz schlimm, dass es noch so schambehaftet ist, dieses Thema. Es wird immer besser, aber trotzdem ja noch so ein bisschen so ein Stigma ist und man sehr viel Geduld und Einfühlungsvermögen braucht, sowas zu sagen, weil es natürlich viele Leute gibt, die eben nicht richtig oder durchgehend untersucht werden und die sagen, ja, das ist bei ihnen die Psyche und einfach dann das so hingeschmettert bekommen und das war's. Selbst wenn es so stimmt, muss man das, glaube ich, einfach ein bisschen vorbereiten.
Ja, du sprichst mir da absolut aus der Seele. Also zumindest der erste Part, also das Lernen, sich abzugrenzen, weil wenn man als Arzt, und ich glaube, es gibt jetzt auch aus deinem Fachbereich nicht so viele Ärzte, die sich dann so intensiv auch, habe ich zumindest persönlich auch noch nicht so erlebt. Ja, ich war ja schon auch bei dem einen oder anderen Arztbesuch. Und da kriegt man Geschichten erzählt, wenn man sich darauf einlässt und zuhört. Und das ist natürlich auch mein täglich Brot. Wir lernen natürlich, uns gut abzugrenzen, weil die Geschichten alle mit nach Hause zu nehmen, wäre natürlich dann auch wieder sehr belastend. Das heißt, das muss man irgendwo lernen. Und das andere ist jetzt aus meiner Perspektive, was mir auch total wichtig ist, wenn ich mir nicht sicher bin, dass nicht alles medizinisch abgeklärt ist, dann fange ich nicht an und zu sagen, ach, kriegen wir schon hin, das ist irgendwas Psychisches und so, sondern dann möchte ich auch, dass alles abgeklärt wird, Orthopäde, Neurologe und so weiter und so weiter. Und oft sind es ja auch Paralleldinge. Das darf man auch nicht vergessen, dass einfach zwei Sachen parallel da sind und man vielleicht auch beides behandeln muss oder sollte. Jetzt ja, sind wir schon mitten in dem Thema mit Diagnosen und mir fällt schon manchmal auf, dass es vielleicht eine sehr, sehr klare medizinische Diagnose gibt, aber die eigentliche Herausforderung oft auf der mentalen Ebene liegt. Wie ist es bei Sportlern oder wie ist es aus deiner Erfahrung im Mannschaftssport? Wo begegnet dir das?
Also auch da muss man natürlich wieder unterscheiden. Jeder Sportler ist natürlich anders. Ich kann jetzt nur für den Fußball sprechen, also in meiner Profession als Mannschaftsarzt. Ich habe natürlich auch einige Leistungssportler da. Ich merke schon einen gewissen Unterschied zwischen Einzelsportlern, also wenn man jetzt einen ATP-Tennisspieler zum Beispiel hat, der Einzelsportler ist, ist was anderes als ein Mannschaftssportler, ne? Weil natürlich der ganz alleine ist. Meistens aber auch ein bisschen eine andere 1-zu-1-Betreuung natürlich auch hat und erlebt. Und natürlich spielt auch die mentale Komponente eine große Rolle. Und mit den Spielern, die vielleicht nicht schon ganz abgebrüht sind, mit abgebrüht meine ich jetzt, also die schon eine sehr große mediale Aufmerksamkeit bekommen oder bekommen haben und damit schon in irgendeiner Weise umgehen oder umgehen müssen, macht es natürlich was mit Spielern, wenn auf einmal sowas auf die hereinbricht und dann übrigens auch in der sportlichen Leistungsfähigkeit. Also ich kann mich auch an Sachen erinnern, auch jetzt in den, ich war ja nicht immer bei der U21, sondern ich habe ja tatsächlich auch mal alle U-Nationalmannschaften bei uns durchlaufen. Also ich bin ja schon mehr als 12 Jahre oder 15 Jahre da schon dort und ich kann mich zum Beispiel, auch da möchte ich jetzt keine Namen nennen, aber an einen sehr bekannten Spieler erinnern, der damals in der U17 oder in der U19 war und so ein Rising Star war. Und das ist natürlich, wenn man sich dann in einem Umfeld befindet, wo man dann merkt, dass der mit seinen Kollegen aus der U17 oder aus der U19-Nationalmannschaft, die sehr, sehr gleichwertig waren, auf einmal er sich durchsetzt und er dann einen Bundesliga-Vertrag bekommt und bei den anderen es halt nicht weitergeht, weil sie diesen Sprung nicht schaffen, was übrigens für viele gilt, ne? Dass da dann so eine Kluft im Prinzip dann so ein bisschen auch zwischen den Jungs entsteht. Und weil die sehen, bei dem geht es weiter, der ist jetzt A-Nationalspieler und wir sind jetzt in der dritten, vierten Liga oder konnten jetzt vielleicht gar nicht professionell mit Fußball unser Leben bestreiten. Vor allem so im U17-Bereich, wo noch viele über eine große Physis kommen und da auch noch ein großer Unterschied ist, wo da dieses auseinandergeht. Und das macht was. Und wir hatten ein Spiel, das weiß ich noch wie heute, wo das erste Mal in der Zeitung, ich weiß gar nicht, was das für eine Zeitung war, berichtet wurde über Jungstar wird jetzt bei der Nationalmannschaft, spielt er jetzt und jetzt soll er ja sein Bundesliga-Debüt auch geben und sowas wird er aufgestellt. Und das hat was mit dem Spieler gemacht und es hat auch mit uns was gemacht, dass der ist dann nicht aufgestellt worden, um ihn sozusagen zu schützen und wir haben dann das Spiel verloren und haben die EM-Qualifikation verloren, weil eben vielleicht auch aufgrund dieser natürlich noch sehr, sehr kleinen, im Gegensatz zu Armenspiel, aber kleinen Sache, es doch was gemacht hat. Und auch nicht, wie die Spieler sich verändern, sondern wie auch sich das Umfeld denen gegenüber verändert. Und jetzt sind wir ja im Team eine absolute geschlossene Gruppe. Wir sind ja eine Bubble. Also wenn wir da zusammen sind, geben sich die ja natürlich ganz anders in diesem freizügigen Raum, in dem sie auch so sein dürfen, wie sie können, als natürlich, wenn sie dann nach außen gehen und dann Menschen da sind, Öffentlichkeit da sind, Presse und was auch immer. Mhm. Und das habe ich da schon erlebt. Und das darf man immer nicht vergessen. Ne? Es wird ja sehr viel gesagt, ja, das sind alles Hochgezüchtete und denen geht es nur noch ums Geld und denen geht es nicht um den Sport, ne? Und überhaupt. Also das nehme ich überhaupt nicht so wahr. Dem geht es allen um den Sport und es ist schon auch echt viel, was man da als 20-, 21-jähriger Mensch da auch tatsächlich aushalten muss, was dann geschrieben wird, was dann Leute auf einmal von einem wollen. Also das ist schon auch nicht ohne.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass die ja auch aufgrund von viel modernerem Training und Daten und Trainingsmöglichkeiten noch jünger, noch besser oft werden. Aber die Persönlichkeit entwickelt sich ja oft gar nicht so mit dem, was die dann schon leisten. Also die leisten dann schon oder können auf dem Platz performen, wie es vielleicht vor 10 Jahren mal mit Mitte 20 war, was die jetzt mit 17, 18 machen, aber die Persönlichkeit reift ja auch gar nicht mit, um das dann auch so tragen zu können. Ist das ein Thema, was dir oft auch auffällt in dem Altersbereich?
Also bei uns jetzt in der U21 sicherlich nicht, aber wenn ich zurückblicke auf die jüngeren Mannschaften, bei uns beim DFB geht es ja mit der U15 los, das ist sozusagen der erste, wo sozusagen deutschlandweit dann sozusagen ein bisschen zusammengesucht wird, wer sind da die 20, 30 besten Spieler in diesem Jahrgang und das sind ja tatsächlich dann noch also 15-, 16-jährige Jungs teilweise auch noch in der Entwicklung, manche noch wirklich kindlich am Anfang. Und man darf ja nicht vergessen, dass wenn sie das Glück oder das Pech haben, das sage ich jetzt ganz provokant, außergewöhnlich gut Fußball spielen zu können, dann ist jetzt, wie du es gesagt hast, aufgrund der Professionalisierung sind die ja meistens aus ihrem, und da habe ich einige Fälle erlebt, aus ihrem familiären Umfeld rausgerissen. Die sind im Nachwuchsleistungszentrum meistens eines großen Bundesligisten, sind irgendwie auf dem Sportgymnasium und sind da und sind in diesen, das weißt du besser als ich, in diesen schon prägenden Jahren mit Pubertät, mit verändert sich alles, aus ihrem familiären Alltag raus. Und sie sind schon in einer Sonderstellung, weil sie auch in der Schule dann manchmal freikriegen. Wir haben ja auch, wenn wir mit denen unterwegs sind, sind ja auch Lehrer dabei, weil die natürlich schulpflichtig sind und dann rausgenommen werden. Also sind sie da auch in der Schule so ein bisschen Sonderlinge. Du bist jetzt 2 Wochen weg und wir müssen hier in der Schule sitzen. Die holen das dann nach. Also ich habe schon Spieler gehabt, der teilweise Abiturprüfungen bei uns bei der Nazio geschrieben hat. Und die sind dann raus. Und was ich schon gemerkt habe, ist, dass sie dann in diesem Konstrukt bei uns oder auch dann im Verein sich das dann auch holen, dass sie noch da eine Gruppe, eine Gemeinschaft brauchen, suchen, wo sie sich geborgen fühlen tatsächlich und wo sie auch miteinander können, weil eben manchmal eben das Familiäre nicht passt. Ich kenne auch von bekannten Spielern, die dann zu Nachwuchsleistungen sind, wo dann die ganze Familie mitgezogen ist, ne? Und dann der Vater irgendwie als Zeugwart angestellt wurde. Also das ist ja schon wirklich immens, was dann da ist. Und vor allem, was passiert dann, wenn so viel Aufwand betrieben wird und man dann sieht mit 17, 18, es reicht dann doch nicht in den Profibereich.
Ja, man vergisst auch, was das allein dieser Aufwand für einen Druck erzeugt mit diesem jungen Menschen. Also auch wenn die Familie letzten Endes dann auch oft dranhängt oder die Existenz der Familie.
Absolut.
Wenn man darüber spricht, merkt man schon, okay, da brauchst du definitiv ein gutes Netzwerk um die herum, einen guten Staff, gute Betreuer. Thema interdisziplinäres Arbeiten. Wer gehört für dich zur optimalen Betreuung im Leistungssport, beziehungsweise wir bleiben bei der U21-Nationalmannschaft? Oder vielleicht kannst du auch beschreiben, wer ist da überhaupt in der Betreuung?
Also unser Staff ist sehr groß und im Prinzip sind natürlich alle, die mit im Staff sind, in einer weiteren oder engeren Beziehung zu den Spielern natürlich da, weil sie entweder drumherum die Voraussetzungen schaffen, dass das funktioniert. Mhm. Also bei uns ist, das wird wahrscheinlich jeder, kann er sich vorstellen, also es gibt natürlich ein Trainerteam, klar. Mhm. Es gibt spezielle Trainer, also den Torwarttrainer. Es gibt die Athletiktrainer, also die sozusagen für das ganze Athletische zuständig sind, die das Warm-up machen, die mit den Spielern sozusagen arbeiten, die Spieler aufwärmen, bevor sie das machen. Dann haben wir natürlich das medizinische Team, was natürlich sehr, sehr eng mit den Spielern ist, weil wir die natürlich auch anfassen und mit denen etwas tun. Das besteht aus mir, dem Arzt für Orthopädie. Wir haben immer auch einen Internisten dabei, wo ich sehr dankbar bin, weil der die undankbare Aufgabe der Doping-Tests und sowas macht. Also wenn wir mit dem Spiel fertig sind und es müssen zwei zum Doping-Test, dann ist der immer derjenige, der dann noch mit denen da bleibt und wir können schon mal nach Hause fahren. Und ich kann mir dann auch schon Spieler theoretisch anschauen, also da bin ich sehr dankbar. Aber zum erweiterten medizinischen Team, weil wir haben immer Teamsitzungen, die wir auch machen, gehört eben auch der Sportpsychologe, der bei unseren Teammeetings, die wir machen, mit dabei ist und der da ein wichtiges Teammitglied ist. Und dann gehen die Kreise größer, ne? Also der Zeugwart ist natürlich mit dabei, wir haben einen Koch mit dabei, der natürlich jetzt weniger Kontakt mit den Spielern hat, aber auch eine ganz, ganz wichtige Funktion. Ne? Also jetzt nicht nur über die Ernährung, sondern auch mal da ist. Wir haben
Genuss. Ich habe gehört, ihr habt einen sehr, sehr guten Koch.
Gott sei Dank, ja. Toi, toi, toi. Das ist richtig. Ja, und auch das, ne? Also sich zu belohnen nach einem guten Spiel, wo es dann bei uns Burger oder Pizza oder das gibt, was sie dann sonst nicht essen sollten, wo man sich dann auch belohnt, weil das hat ja auch was mit Genuss zu tun und ist auch ein wichtiger Bestandteil. Und natürlich dann die gesamte Teammanagement, Social Media, der Busfahrer, die Fahrer, die haben alle unterschiedlich Kontakt mit den Spielern, aber sind trotzdem teilweise wertvolle, also nicht teilweise, sondern alle wertvolle Teammitglieder, die in ihrem Bereich alles möglich machen. Mhm. Und Ja, und das schätzen wir sehr und das ist natürlich ein sehr, sehr großes Privileg, was wir da haben, was natürlich in vielen anderen Bereichen, wo vielleicht auch das nicht so gestemmt werden kann, natürlich deutlich kleiner ist. Ja.
Wie ist es bei euch? Also ich würde mir ja immer wünschen, oder ich kenne es ja auch aus dem Nachwuchsleistungszentrum, dass wir sehr guten interdisziplinären Austausch hatten. Ich kenne es aber auch, dass das eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Und es gibt ja, ich habe so meinen idealen interdisziplinären Austausch und jetzt würde mich interessieren, wie ist es bei euch jetzt gerade, was den medizinischen Bereich angeht, also so die wo dann Physiotherapie, Medizin, Sportpsychologie reinspielen. Dann gibt es natürlich, klar, wer kommuniziert an Trainer, wer Athletiktrainer gehören ja auch. Also wie läuft da bei euch die Kommunikation ab? Gibt es da so Dailies oder Sure Fix oder wie ist da der Ablauf?
Also bei uns ist es relativ klar gegliedert. Also es gibt einmal am Tag ein Mediziner-Meeting, man kann es auch Sure Fix nennen, genau, was wir abhalten, indem alle Mitglieder der Physiotherapie, wir beiden Ärzte, der Sportpsychologe, die beiden Athletiktrainer, die dann sozusagen reporten an das Trainerteam, die sind da im Prinzip mit dabei. Und wir treffen uns und unterhalten uns zu Anfangs natürlich über alle Spieler. Wenn die jetzt gekommen sind, gesehen haben, wie geht's dem, wie sieht's aus? Und dann natürlich dann im Laufe der Zeit vor allen Dingen die Spieler, wo es darum geht zu entscheiden, erstens, können die mittrainieren? Wenn ja, wie? In welcher Belastungssituation? Ist irgendwas aufgetreten? So und so sieht's aus. Weil, also unterm Strich geht's darum, kann der Spieler voll trainieren und kann der Spieler voll spielen? So, das ist das, was wir versuchen, immer wieder zu erreichen, damit der Trainer aus dem Vollen schöpfen kann.
Gibt es da Herausforderungen in diesem interdisziplinären Austausch oder ja, gibt es da Herausforderungen?
Das kann man jetzt nicht sehen. Ich habe jetzt schon gegrinst und muss jetzt aufpassen, was ich sage. Also natürlich gibt es Herausforderungen und ich darf gleich vorweg sagen, dass wir bei uns im Team, und ich kann nur für dieses Team sprechen, sehr wertgeschätzt werden und ein großes Vertrauen da ist. Ich kenne auch Teams, jetzt nicht im Fußball, aber woanders, wo dieses klassische, wie du schon gesagt hast, eine Kommunikationsstruktur ist wichtig, wo der Trainer den Physio fragt, und kann der spielen? Und der Physio sagt, nein, dann fragt er den nächsten Physio, kann der spielen? Und sagt er, weiß ich nicht, fragt er den Arzt, ja. Und dann fragt er den Spieler und der sagt, ja klar kann ich spielen, Trainer. Also wo man so ein bisschen ausgespielt wird. Und da muss ich sagen, also bei uns ist eine große Wertschätzung da und auch eine große, Gott sei Dank, auch eine große Ehrlichkeit, so dass das nicht diskutiert wird. Also sprich, wenn wir sagen, das geht, dann geht es hoffentlich auch. Und wenn wir sagen, nee, das geht nicht oder wir würden es gerne machen, dann gibt es keine großen Diskussionen, wo versucht wird. Und wir sagen, ist in 4 Tagen, ja geht es auch in 3. So, und wenn man es in 3 Tagen, ja, aber vielleicht kann er ja morgen Abend schon, weil es sind ja fast schon 3 Tage. Also dieses Diskutieren haben wir Gott sei Dank so gut wie gar nicht, sondern das wird klar miteinander abgesprochen und die Kommunikationswege sind da auch klar. Wir sprechen uns offen ab und jeder hat eine Meinung und wir entscheiden gemeinsam als Team, aber reporten ist es in dem Fall, ist es mein Job, weil ich auch dann die Verantwortung natürlich dann auch trage, wenn es nicht funktioniert, weil ich auch dann mit dem Trainer das ausdiskutiere, mit natürlich auch mit dem Verein und ich letztendlich die Verantwortung trage. Weswegen ich so gegrinst habe, war, weil natürlich zu Anfang, mittlerweile ist es ja etabliert und ich bin wahnsinnig froh, dass die Sportpsychologie immer mehr Fuß fasst und jetzt auch bekannter ist, also bekannter nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern bekannter auch bei den Spielern, als das ja noch so ein bisschen in den Kinderschuhen war, ne? Also in der Heidelberger Schule mit Hans-Dieter Herrmann und seinem Vorgänger.
Eberspecher,
also, genau. Ja. Und wo so die Keimzelle war, war es natürlich so, dass wahrscheinlich am Anfang man gar nicht genau wusste. Und so war es übrigens auch. Also als wir, ich weiß gar nicht, vor 7 oder vor 8 Jahren flächendeckend dann bei uns im DFB in den U-Nationalmannschaften auch die Sportpsychologie mit implementiert hatten, war das so, auf einmal war da ein neues Teammitglied da. Der wurde vorgestellt, wir wussten aber gar nicht genau, was hat der jetzt für eine Funktion, also was macht der und überhaupt und bei den Spielern schon gar nicht. Und mittlerweile muss sich der Sportpsychologe nicht mehr erklären, weil jeder Bundesliga-Verein das hat und das ist...
Also im Nachwuchs.
Im Nachwuchs, okay. Also es ist, sage ich mal, eine bekanntere Struktur, und das sind keine, vielleicht ist Berührungsängste ganz gut. Bei uns war es am Anfang tatsächlich so, dass, dass der Sportpsychologe erstmal so ein bisschen Coach the Coach war, also der eher so ein bisschen supervisierend geguckt hat, wie ist die Kommunikation im Team und kann man da was verbessern, und gar nicht nur zu 100% für die Spieler abgestellt war. Und das hat sich natürlich auch dann einfach so ein bisschen verändert und etabliert. Und mittlerweile ist das auch nicht mehr letztendlich wegzudenken. Ja.
Was ja eine super schöne und ganz, ganz wichtige Entwicklung ist. Und man kriegt ja auch immer mehr das Feedback. Und ich erlebe es auch Gott sei Dank gar nicht mehr so oft, dass man irgendwie so das rote Tuch ist. Gott sei Dank, vielleicht ignoriere ich es aber auch. Aber nein, also ich krieg's Gott sei Dank nicht mehr so mit. Dieser interdisziplinäre Austausch, ich finde den ja auch oft ganz wichtig, wenn es um Prävention geht. Weil was ich tatsächlich oft erlebt habe oder beobachtet habe, waren schon so Situationen, wo ich so ein Gefühl hatte, okay, wenn man da jetzt nichts macht, nicht interveniert, nicht mit dem Spieler spricht, nicht irgendwie, dann passiert was. Also dann weiß ich, dann reißt er sich ein Band, oder dann, das sind dann oft keine groben Verletzungen. Aber wenn der Fokus nicht da ist, wenn er die Anspannung nicht halten kann, also wenn der vom Nervensystem her einfach zu erregt ist die ganze Zeit, ist es meiner Meinung nach, und das habe ich tatsächlich jetzt oft erlebt, einfach ein gewisser Prädiktor, das muss nicht, aber kann was passieren. Jetzt gibt es natürlich noch gefährlichere Sportarten, ja, wo das noch wichtiger ist, dass wenn da einfach zu viel Stress oder Druck oder privat oder was auch immer ist, einfach schwere Unfälle passieren können. Ja, alpines
Freestyle-Skifahren.
Ja, Freestyle, ja, oder meine alte Sportart, genau, Freestyle-Skifahren, habe ich ganz vergessen. Genau, also Sportarten, die einfach ein gewisses Risiko mit sich birgen. Hat man jetzt bei Fußball nicht so, aber ich meine, so ein Band kann schon auch nervig sein, ein Kreuzband ist auch gleich mal gerissen. Ist das ein Thema, was ihr mit einfließen lasst in die Erwägung, ob man vielleicht jemanden rausnimmt?
Also, du hast es schon angesprochen, es ist bei uns im Mannschaftssport, also es wird immer mehr, und wir versuchen auch immer mehr darauf zu achten. Faktisch ist es natürlich schon so, dass erstmal das Somatische, also das Körperliche und nicht das Psychische, natürlich auch in den Eingangsuntersuchungen das ist, was bekannt ist, was klar ist und wo erstmal geguckt werden muss, dass das so ist. Aber selbstverständlich gibt es Dinge, wo wir versuchen schon drauf zu gucken, die einen Einfluss darauf haben. Vielleicht jetzt nicht unbedingt, wird er sich jetzt zu 100% verletzen, aber wie gut wird er spielen und wird er vielleicht funktionieren? Also ich kann mich zum Beispiel an einen Fall erinnern, wo ein Spieler eingeladen worden ist und ich dann in der Aufnahme letztendlich erfahren habe, dass dieser Spieler, der 20 Jahre alt ist, 2 Wochen zuvor seine Mutter verloren hat, was natürlich ein Rieseneinschnitt ist für so jemanden. Ne? Und ich glaube, da muss man jetzt auch kein Psychologe sein, zu verstehen, dass jemand, der sowas miterlebt hat, dass der jetzt wahrscheinlich nicht freudig aufspielt und jetzt vielleicht vermeintlich seine beste Leistung bringen kann.
Finde ich, ich habe tatsächlich letztes Jahr auch ein paar so Fälle gehabt, und da bin ich natürlich auch immer in so einer blöden Position mit Gott sei Dank Schweigepflicht, aber wenn dann das Spieler natürlich auch nicht möchte, dass es angesprochen wird, obwohl es total wichtig wäre, ich glaube, da sind wir dann auch so im Thema Teamkultur, also haben wir Raum für solche Fälle, und ich glaube, das kann man auch von Anfang an ganz gut implementieren, dass alles da sein darf und wir das ansprechen, weil ich glaube, er könnte sogar gut spielen. Und ich glaube, er wird sogar besser spielen, wenn es vielleicht noch ein paar Leute wissen würden und man damit umgehen kann und sagen, pass auf, du gibst jetzt mal heute das Tempo an, wenn es dir gut tut. Und es macht ja auch was mit einem. Also ich glaube, dass die sogar oft von der Leistung her die gut bringen können, aber nur, wenn rundherum ein paar Leute das wissen und sie sich sicher fühlen.
Absolut. Also das glaube ich auch. Und deswegen sage ich ja, also es hat sich da schon einiges getan, und die Bereitschaft oder einfach auch nur das Verständnis dafür, die wächst natürlich, aber ich komme wieder darauf zurück, das braucht natürlich erstmal Vertrauen, und das braucht auch das Vertrauen des Spielers in den Mannschaftsarzt, dass alles, was er mit ihm in Kontakt bringt, erstmal da bleibt. Mhm. Und selbstverständlich, wenn ein Spieler mir etwas erzählt, bleibt es natürlich erstmal bei mir. Und wenn es etwas
auch die Schweigepflicht.
Absolut. Mhm. Und wenn es etwas ist, was vermeintlich vielleicht das Spiel oder es auch bedeutet, dass wir irgendwas machen müssen, dann muss ich natürlich dann mit ihm das auch besprechen, weil ich sage, das hat jetzt einen Impact. Mhm. Können wir das dann zumindest mit dem Cheftrainer zusammen besprechen? Weil der muss es natürlich auch wissen, in irgendeiner Weise, aber das gibt es. Und also es gibt natürlich auch Fälle, wo ein Spieler mal kommt, also ist auch schon lange her, ne, wo der irgendwie gerade die Freundin Schluss gemacht hat und der total fertig war und ich sagte, er weiß gar nicht wie und was und wo. Wo man dann auch sozusagen oder in der Physiotherapie so ein bisschen Ansprechpartner ist, wo die natürlich, wenn die auf der Liege liegen bei den Physios, dann einfach mal das rauslassen. Mhm. Also ja, auf jeden Fall hat es einen Einfluss.
Was würdest du denn sagen, sind so somatische Warnsignale? Also ich sage jetzt auch mal, ich zähle jetzt auch Erschöpfung auch mal dazu. Ja, der ist ja auch messbar rein theoretisch. Wo du sagen würdest, Hinweis an Trainer, Spieler, Sportler, aber auch so Normalmenschen, ja, so Normalmenschen wie wir, die Warnsignale werden und sagt, okay, da sollte man vielleicht ein bisschen hellhörig werden.
Also ich glaube, da gibt es viele Warnsignale, über die man sprechen kann. Der Klassiker, aus der Praxis heraus, also Praxis, ist, wenn jemand kommt als Neupatient und sagt, ich war schon bei 12 Ärzten und niemand hat was gefunden. So, also jetzt sage ich jetzt sehr plakativ, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja.
Wenn es einen Symptomenkomplex gibt, den man nicht irgendwie so klar fassen kann, also wo so relativ vieles drin ist, also verschiedene Organsysteme und hier tut's weh und da tut's weh und ich habe übrigens noch das Problem. Das sind zum Beispiel Dinge, wo ich dann auch versuche, hellhörig zu werden und zu sagen, okay, also es gibt natürlich kein Gesetz dafür, dass du das und das hast und dann auch noch nicht nur das noch mit dazu hast, klar. Und man denkt natürlich dann immer auch irgendwas, was Zentrales, ne, wo man sagt, so, also das und das und das spüre ich. Ist es vielleicht was Zentralnervöses? Kann das irgendwie mal sogar eine MS oder sowas sein, die sich ja im Sehen, in der Muskulatur und sowas alles natürlich widerspiegeln kann, wo man natürlich auch ich dann manchmal Angst haben, dann irgendwas zu übersehen, ne, wo dann eben die Leute wirklich von Pontius zu Pilatus laufen und dann kommt irgendeine schwierigere Grunderkrankung raus. Das gibt es natürlich auch. Die Majorität derer, die vor 1,5 Jahren gestürzt sind, ein Bild gemacht worden ist, man nichts gesehen hat und seither Probleme haben und 20 Bilder gemacht worden sind und das und das und das und das. Also ganz, ganz viel abgeklärt wurde, aber nichts rauskommt. Da finde ich, muss man dann schon, übrigens auch als Arzt, das erlebe ich schon auch manchmal, dass man natürlich dann einen Ehrgeiz entwickelt. Also ich finde es jetzt raus und mach nochmal. Aber manchmal ist halt auch das Offensichtliche das, was es halt dann auch ist. Und ich finde, da gehört es dann schon dazu, nicht zu sagen, jetzt machen wir noch irgendwie einen ganz, ganz speziellen Gentest, der unfassbar viel kostet und die Allgemeinheit vielleicht belastet, sondern vielleicht schauen wir einfach mal drauf, vielleicht ist es auch einfach eine Überlastung, weil du hast gerade irgendwie, weiß ich nicht was, deinen Ehemann verloren oder dein Kind hat Suizid begangen, jetzt sage ich jetzt was, böse Sachen, oder einfach nur, dir geht es im Moment gerade nicht gut oder es passiert einfach gerade viel. Und ich glaube, das ist etwas, was dann bei uns Medizinern natürlich häufig, bei mir natürlich auch, ja, manchmal so ein bisschen hinten runterfällt, weil du natürlich erstmal in deiner Glaskugel bist und sagst, okay, ich schaue jetzt mal, ob mir irgendwas Orthopädisches dazu einfällt. Und häufig fällt einem ja auch irgendwas dazu ein. Aber wenn jemand bei 12 Orthopäden war, dass die 12 Orthopäden das nicht klar gesehen haben und der 13. jetzt dann der Messias ist, also da werde ich zumindest, versuche ich hellhörig zu werden.
Also wenn es einfach sehr multisymptomatisch wird.
Absolut.
Kenne ich auch aus meiner Situation, ja, dass man da einfach auch mal nachfragt, okay, was war die letzten Wochen, Monate, Jahre, und in den allermeisten Fällen war schon sehr viel dann über einen sehr langen Zeitraum. Und es ist ja auch das Krasse, der Mensch hält ja an sich so viel aus, also die Psyche hält so unfassbar viel aus. Irgendwann kollabiert es halt irgendwo an der Sollbruchstelle im Körper. Also das zeigt sich dann oder äußert sich dann meistens dadurch.
Und das ist übrigens auch, also du bist jetzt natürlich vom Fach, ich nicht, also was das zumindest angeht, was dann auch manchmal so schwer zu vermitteln ist. Also dass es eben jetzt nicht ein imminentes sofort jetzt, okay, vor zwei Wochen ist irgendwas Großes passiert, sondern dass es auch so eine Kumulation sein kann und dass eben dann ein Sturz auf einmal sowas losbricht, wo man sagt, so, das gibt's doch gar nicht. Ne? Also es sind am 1. Januar in München wahrscheinlich 50 Leute auf dem Eis ausgerutscht, ne, und haben sich nichts getan. Warum ist hat der eine auf einmal gesagt, ich spüre meinen Arm nicht mehr?
Ja. Aber das ist ja auch ein ganz spannender Punkt. Und da wende ich dann oft Beispiele aus der Orthopädie an. Also in meiner Praxis ist es auch oft sehr schwer zu akzeptieren. Also weil dann möchte man wissen, ja gut, wann geht es mir wieder gut? Ja, wann bin ich geheilt? Und dann bringe ich oft Beispiele und also jetzt oder die Akzeptanz überhaupt für die Krankheit. Und das ist ganz spannend, weil ein gebrochener Arm, ein Kreuzbandriss, gebrochenes Bein, es wäre alles okay, es wäre alles fein, weil das könnte man ja irgendwo akzeptieren. Man weiß ungefähr je nach Knochen, wann der wieder zusammengewachsen ist oder nach einer Operation. Wundheilung, also das geht ja alles so ein bisschen nach Schema F, nach Kreuzbandriss, kann ich dann nach so und so vielen Monaten wieder belasten. Und ich wende das dann aber oft als Beispiel an, stell dir vor, da wäre es ja auch okay. Und so musst du das jetzt auch vorstellen. Wir haben ja eine offene Wunde, die muss operiert werden, die Narbe muss heilen und dann fängt man mit dem Reha-Prozess an und bis die erste Belastung wieder kommt, weil bei psychischen Erkrankungen oder psychischen Problemen ist es ja ganz oft, dass man denkt, naja, nach 2-3 Monaten sollte das schon wieder passen. Und da braucht es halt tatsächlich auch oft sehr viel Geduld, was natürlich im Spitzensport noch schwieriger dann oft ist, weil Zeit ist halt genau das, was man oft nicht hat.
Das stimmt. Und vor allen Dingen auch, also es ist so einfach, etwas, was du greifbar machen kannst, was du anschauen kannst, wo du einen Wert messen kannst, das ist jemandem relativ klar beizubringen. Mhm. Wenn du sagst, du hast eine Störung, die ich nicht fassen kann, die ich vielleicht auch nicht verstehe, die vielleicht auch noch, wo ich mich dafür schäme, dass ich jetzt ein psychisches Problem habe, das macht es natürlich unglaublich schwierig. Und ich glaube, das ist nicht jetzt ein Versagen, aber das ist zumindest ein Großteil, warum eben viele Patienten so von Pontius zu Pilatus laufen und sich es vielleicht auch selber gar nicht eingestehen. Und wenn ich selten aber so jemanden habe, dann versuche ich ihm mit meinen ganz, ganz einfachen Mitteln auch zu verklären, sagen, schauen Sie, wir haben so viele Dinge schon abgeklärt und ich sage ja nicht, dass es das ist, aber Sie haben doch ein ernsthaftes Interesse, dass es Ihnen wieder besser geht. Und offensichtlich ging es Ihnen mit den Dingen, die Sie jetzt getan haben, noch nicht besser. Dann lassen Sie uns doch das auch einfach noch mit anschauen. Wenn nichts rauskommt, ist es ja okay. Ich bewerte das hier nicht. Ich finde es nicht gut oder schlecht. Es geht ja darum, dass wir etwas haben, an dem wir arbeiten können.
Diese so klare, ehrliche Worte oder auch Transparenz, also ist mir zumindest total wichtig. Ich erlebe das auch im Sport, dass das mit Sportlern, die Kommunikation hier unheimlich wichtig ist. Wie ist es bei dir? Also Verletzungen ist ja ein zentrales Thema. Was beobachtest du bei Spielern unmittelbar nach einer Verletzung am häufigsten? Einmal körperlich und einmal psychisch.
Also körperlich natürlich, dass sofort ein Problem da ist und dass vor allem im professionellen Sport natürlich versucht wird, so schnell wie möglich diese Problematik wieder in Ordnung zu kriegen, weil time is money. Ne? Also erstens möchte der Spieler so schnell wie möglich wieder gesund werden, weil das bedeutet, dass er auch so schnell wie möglich wieder seinen Sport ausüben kann. Man darf auch nicht vergessen, dass natürlich es ja manchmal auch Zeitpunkte gibt, wo dann etwas verpasst wird, ne? Wo du dann sagst, Mensch, jetzt war ich nicht bei dem Finale dabei, zum Beispiel. Oder wo Vertragsverhandlungen anstehen, wo eben gesagt wird, ey, ist das wirklich so schlimm oder kann ich das sagen? Weil vielleicht kriege ich dann gar keinen Vertrag mehr. Es ist ja nicht jeder, sage ich mal, die Speerspitze der Bundesliga, der sagt, dann gehe ich halt zu einem anderen Verein, sondern es gibt ja ganz, ganz viele Spieler, die eben, bei denen es auch dann wirklich um etwas Existenzielles geht. Mhm. Und teilweise auch nicht unbedingt ums Geld, sondern einfach nur, das ist ja deren Leben. Identität. Das ist ja das genau.
Ja.
Und das dann vielleicht nicht mehr ausüben zu können, ist natürlich eine, und da sind wir jetzt dann auch bei der psychischen Geschichte, ist natürlich auch einfach, auch wenn es natürlich nicht so zugegeben wird, sicherlich einfach große Ängste.
Super,
und diese Ängste werden vielleicht jetzt nicht klar kommuniziert. Ey, Doc, ich habe Angst. Aber man merkt es, die kommen dann 3-4 Mal durch, ich habe nochmal eine Frage, wie ist denn das, kann man denn das hier oder überhaupt, wie sieht denn das aus? Also wo man merkt, dass da einfach eine Unsicherheit da ist. Die Unsicherheit, wie geht's weiter? Die Unsicherheit, was wird denn jetzt genau getan? Und da ist es auch wichtig, eben im gesamten Umfeld jemanden aufzufangen. Und wenn ich dieses Beispiel von diesem Spieler, wo wir vorhin gesprochen haben, diesen emotionalen Moment, selbstverständlich spreche ich da mit dem und da wird erstmal die Tür zugemacht und da fließen dann auch manchmal Tränen, die vollkommen klar und in Ordnung sind, die vielleicht auch nicht unbedingt in das Bild eines starken, athletischen Spielers reinpassen. Aber natürlich ist das auch hinter den Kulissen so, dass es einfach erstmal da sehr viel zusammenbricht, wo man nicht mehr weiß, was da passiert und wie es dann erstmal weitergeht.
Wie bindest du hier die Sportpsychologie mit ein? Also gibt es dann da Gespräche auch zu dritt? Also es gibt ja, man spricht ja auch oft von den drei Phasen, Akutphase, Reha-Phase, Wettkampf-Wiedereingliederungsphase. Akutphase ist oft aus meiner Erfahrung sehr, sehr wichtig. Je nachdem muss man ja auch, was ist der Kontext zur Verletzung? Du hast gerade ein paar Beispiele gebracht. Stehen Vertragsverhandlungen an? Ist ein wichtiger Wettkampf, der vor der Tür steht? War es eine sehr traumatische Verletzung? Also das ist ja auch, ist jetzt im Fußball vielleicht nicht ganz so der Fall, aber es gibt ja Verletzungen mit viel Blutgespritze und so weiter. Also wo man sagt, okay, es hat auch einen Traumacharakter. Kennst du diese Situationen, wo du auch sagst, okay, das wäre jetzt, glaube ich, vielleicht gut, binden wir die Sportpsychologie mit ein und wie sieht das dann aus?
Also natürlich versuchen wir das. Dazu muss man natürlich erstmal in seinem Umfeld, wenn es jetzt sozusagen in der Praxis ist, auch jemand da sein, mit dem man da zusammenarbeitet. Das haben wir, wie gesagt, in dem Setting der Nationalmannschaft natürlich jemanden dabei und ich wäre ja bescheuert, wenn ich den natürlich nicht mit einbinden würde. Natürlich immer in Absprache mit dem Spieler, möchtest du das? Und das ist ein Angebot dazu. Ich würde ihn gerne mit dazu nehmen. Ist es okay oder möchtest du mit ihm sprechen? Möchtest du mit ihm allein sprechen? So, und da gibt es Spieler, die sind da super offen und möchten das. Und es gibt Spieler, die das nicht so möchten oder vielleicht erstmal ein bisschen Zeit brauchen, das zu tun. Tatsächlich bin ich meistens die allererste Ansprechperson beziehungsweise die erste Person, weil ich auch der Überbringer der Nachricht bin. Also ich fahre dann mit dem Spieler zur Bildgebung, zum MRT und der fragt mir natürlich, ey, was ist los? Und dann bin ich natürlich, sage ich mal, in diesem Umfeld mit, ich muss dem Spieler erklären, was er hat, ich muss dem Trainer sagen, dass es jetzt vorbei ist und ich muss mit dem Mannschaftsarzt sozusagen, der vielleicht noch vertrautere Arzt dem Spieler gegenüber ist, weil er ihn natürlich also in der gesamten Saison einfach immer wieder sieht und bei mir natürlich und uns natürlich nur in ausgesuchten Fällen. Also sprich, die Kommunikation ist da und ich versuche das auch und wenn der Spieler sagt, nee, ich möchte es erstmal jetzt so lassen, nicht mit dem Teampsychologen sprechen, dann versuche aber ich, also für mich persönlich, natürlich mir auch da Hilfe und Rat zu holen, weil ich es halt auch nicht gelernt habe. Ne? Ich will auch keine Straßenpsychologie hier machen, sondern dann gehe ich natürlich mit meinem Psychologen auch ins Gericht und sage, hör zu, so und so ist die Sachlage, wie soll ich jetzt damit umgehen? Was würdest du denn raten? Ne? Was sind es für Phasen? Was ist da vielleicht ganz gut und nicht gut? Also dann versuche ich mich zumindest so zu verhalten, dass ich da zumindest das auch fachlich zumindest ein bisschen mache, wenn jetzt das nicht angenommen werden soll.
Wenn man die Situation auf den Platz nimmt, im Spiel, Verletzung, also man sieht ja nur im Fernsehen immer, ich kenne es noch aus meiner Arbeit im Fußball, Mannschaftsarzt rennt aufs Feld. Wie wird die Entscheidung getroffen? Also geht das Spiel weiter, geht das Spiel nicht weiter? Tendenziell wollen ja Spieler meistens eher weiterspielen. Wann ist der Punkt, wo du sagst, okay, Spiel geht nicht weiter? Was spielt da rein? Ist es auch Intuition oder man kennt die Spieler? Man weiß ja, manche halten Schmerz halt auch extrem gut aus, was dann eigentlich die Situation noch gefährlicher machen kann. Wie entscheidest du hier?
Also das ist immer eine Vielzahl von Sachen, die zusammenkommen und da gehört natürlich auch einfach irgendwann Erfahrung letztendlich mit rein. Wenn man die Spieler dann ein bisschen länger kennt und auch das Glück hat, das Foul irgendwie zu sehen, dann kriegt man am Anfang schon mal so ein bisschen Gefühl dafür, also wie stark ist jetzt wirklich die Verletzung und wie viel war das auch sozusagen etwas anderes. Wenn aber eine größere Verletzung ist oder was zumindest bedrohlich dafür ist, dass jemand nicht weiterspielen kann, dann kriegt man das schon mit. Und dann ist man natürlich bei dem Spieler, dann fasse ich den an, untersuche ihn, frage ihn natürlich. Und es ist eben, und das kann ich also zumindest nur für mich sagen, und wenn man da, glaube ich, ganz ehrlich ist, ist es auch so, ist natürlich das, was der Spieler einem sagt, erstmal total wichtig. Und das muss ich in dem mit zusammenbringen, wie sich das anfühlt, weil ich eben natürlich nicht mit meinen Händen sehen kann, sondern ich kann auch nur versuchen, Tests zu machen, hinzuspüren. Aber muss mich natürlich auch auf das verlassen. Und je älter und je erfahrener der Spieler ist, kann er schon sehr gut abschätzen, wie das ist. Und dann ist es immer eine Kombination aus dem. Und dann funktioniert es auch meistens. Es gibt zwei Problematiken, die es für mich persönlich schwierig machen. Die eine Sache ist, wenn ich andere Meinung bin als der Spieler.
Mhm. Ja.
Und das kommt jetzt bei größeren Verletzungen selten vor, weil wenn der Spieler auftritt und er kann nicht mehr, dann weiß er das ganz genau. Aber ich hatte zum Beispiel eine Aktion, also da geht es um Concussion, also Gehirnerschütterung. Das ist ja mittlerweile ein sehr, sehr großes Thema bei uns beim DFB. Es gibt mir das Sketch-Schema, was man so runterbetet und so. Und da war ich tatsächlich, es war eine der wenigen Ausnahmen, wo ich eine ganz andere Meinung war als der Spieler. Also es sind zusammengespannt und hatte aus meiner Sicht eine Concussion. Glücklicherweise ist es auch aufgenommen worden. Also ich bekomme dann auch immer gleich die Bilder von unserem Videoanalysten mit dazu, dass man es auch sehen kann. Das ist ein großer Vorteil, den man natürlich im Profisport hat. Und da habe ich schon gesehen, also dass der da zusammengesackt ist, dass der keinen guten Tonus mehr hat und dass der auch so ein bisschen glasigen Blick hat. Und dann beginnt man natürlich so, wie man sich auch den, dann fragt man ihn so, sag mal, weißt du, wo du bist? Was für eine Halbzeit ist es? Wie steht's denn? Solche Sachen abzufragen. Und das war eben genau so, dass der das alles beantworten konnte. Ich aber trotzdem gesagt habe, das ist nicht richtig adäquat. Und dann wird es schwierig, weil dann läuft er zum Trainer und der Trainer sagt, wie geht's? Dann sagt er, mir geht's gut, ich kann spielen, es geht schon. Und ich sage, nee, das geht nicht. Und das ist dann schwierig, das ist auch nicht einfach für mich, weil ich mich gegenüber dem Wunsch wahrscheinlich des Trainers, klar, der soll wieder weiterspielen, und natürlich mich gegenüber der Meinung und dem Wunsch des Spielers hinwegsetze. Das hatte ich in 15 Jahren bisher dreimal. Und das ist besonders schwierig und da hilft es natürlich, dass man das Vertrauen des Trainers hat, und ist auch Gott sei Dank immer gut ausgegangen. Und als ich dann eben das gesehen habe, dann war das auch klar, und wenn man das dann auf dem Film anschaut, wie der zusammensickt und dass er keinen Tonus mehr hat und dass der so glasig blickt, da wusste man das auch. Und das war für mich eine der schwierigsten Situationen gegen den Spieler. Der war dann natürlich auch sauer.
Ja.
Aber man weiß, und da komme ich jetzt drauf, mittlerweile gibt es klare Studien darüber, wenn du eine Gehirnerschütterung hast, dass du in den ersten 7 Tagen, selbst wenn die nach 2 Tagen sagen, ich bin wieder, dass du ein erhöhtes Kreuzbandverletzungsrisiko und sowas hast. Deswegen gibt es ja dieses Schema, Gott sei Dank. Und deswegen gibt es mittlerweile zum Beispiel in der Premier League, gibt es klassische Ärzte, die nur dafür da sind, das zu erkennen und das zu machen.
Auch unabhängig vom
Verein. Genau. Das ist ein riesengroßer Vorteil, weil ich muss mit niemandem argumentieren, sondern der legt das fest. Und wenn der sagt, ich habe meine Testbatterie durchlaufen, der kann oder der kann nicht, dann ist das letztendlich
doch ein ganz wichtiges Thema. Ich war jetzt ein Jahr im Eishockey unterwegs, wo das ja gerade das Concussion-Thema auch eine Riesenrolle spielt und man ja auch bei Langzeitstudien einfach weiß, was für Hirnschädigungen auftreten können oder verfrühte Demenz und also, ja.
Absolut. Und das große Tool ist ja nicht nur, dass wir dann sozusagen Pitch-Side das Sketch-Schema haben, was wir sozusagen abfragen und machen und tun, sondern dass wir auch, wenn es eben schlimmer ist und wir den rausnehmen, dann eben auch mit Hilfe der Sportpsychologen diese ganzen Tests machen. Und der große Vorteil ist dadurch, dass es jetzt mittlerweile etabliert ist, gibt es ja auch Basistests. Also du kannst vergleichen, wie hat er denn am Anfang der Saison das gemacht und wie reagiert er jetzt? Also dass du einen Vergleich hast, wie er das macht.
Ja, ja. Das ist natürlich im Profibereich, hat man halt die Möglichkeiten, die extrem, extrem cool sind und auch wichtig sind. Weiteres Thema, jetzt haben wir die Reha-Phase, sagen wir mal, man hat die Reha-Phase geschafft und dann ist man in der Phase Return to Play. Der Spieler ist bereit, körperlich. Wie gehst du damit um, wenn er trotzdem dann, naja, er weiß nicht. Und also es ist körperlich, es ist alles okay. Kennst du bestimmt die Situation? Und man weiß genau, es ist halt eine Kopfsache. Es ist einfach die Angst, wieder voll zu belasten. Es ist die Angst vor Zweikämpfen, vor Richtungswechseln, vor Schnellen.
Also, zwei Sachen. Erstens, auch da ist wieder eine, ist die, die Vertrauensbasis das A und O. Der Spieler muss dem Arzt und vor allem in der Reha-Phase auch dem Athletiktrainer, der eigentlich viel näher dann an Spieler ist, als es der Arzt ist, einfach vertrauen, dass der ihm das Go gibt und sagt, rein körperlich bist du in der Lage dazu, das zu tun. Das ist ganz wichtig. Das muss der, wenn er es selber nicht spürt oder wenn er unsicher ist, muss er dem vertrauen. Mhm. Und dieses Vertrauen kriegst du einmal und wenn es enttäuscht wird, dann ist es eigentlich weg. Der zweite Punkt ist, dass es nicht funktioniert, wenn der Spieler mental noch nicht bereit ist, ihn in irgendeiner Weise zu pushen oder zu sagen, nee, das geht schon, jetzt mach einfach und ihn da reinzudrängen. Das geht immer schief. Das geht immer schief. Und ich glaube, die große Kunst dabei ist, diese zeitliche Schiene so mitzubegleiten, dass dieses Thema eben auch mitbegleitet wird, dass du ihn heranführst, dass du in den einzelnen verschiedenen Steps mit Return to Sports, Return to Play, Return to Competition in diesen einzelnen Steps auch immer begleitet wirst und dass er merkt, ah, das habe ich jetzt geschafft, jetzt geht das nächste los und dass du nicht sagst, so, jetzt machen wir alles durch und dann sagt er so, jetzt sind 6, 7 Monate rum und jetzt auf einmal soll ich wieder spielen? Mhm. Also so von jetzt auf gleich bin ich aufgewacht und auf einmal ist jetzt alles gut und die letzten 8 Monate war nichts gut. Also das ist ja ein Prozess. Und da ist natürlich die Sportpsychologie ein ganz, ganz wichtiger Partner, der da mit dabei ist, dass das Vertrauen nicht erst am Tag X, wo du jetzt dann loslegen sollst, sondern dass es schon die ganze Zeit letztendlich mit dabei ist. Übrigens in beide Richtungen. Also nicht nur in die Richtung von, es geht körperlich alles, aber ich bin noch unsicher, ich mache mir Sorgen, ich mache mir Angst, passiert jetzt wieder was, ne? Kriege ich meinen zweiten Kreuzbandriss, bin ich dann raus, sondern auch genau das Gegenteil. Also ich bin mental, ich renne jetzt los. Und du sagst so, Moment, also du bist gestern operiert worden, ne? So, also es geht ja so nicht. Also es ist übertrieben. Ja. Sowas gibt es ja auch, also dass das fast leichtfertig gemacht wird oder dass man da sagt, ah, das geht schon, ich schaffe das schon, ne? Nur wenn ich hart genug bin. Und du kannst ja, also du kannst die Natur ja nicht überlisten. Also das Gras wächst ja nicht schneller, wenn du am Grashalm ziehst.
Auch der Knochen nicht, ja. So. Das ist ich mag den Reha-Prozess, ich mag Verletzungen überhaupt nicht. Also so, aber den Reha-Prozess, ich finde, das ist ein ganz schön begleitender Prozess und zwar von Anfang an. Ich mache es tatsächlich auch oft bei schweren Verletzungen, gemeinsam mit den Ärzten mal die Röntgenbilder anzugucken. Also auch mal anzugucken mit dem Athleten, okay, was ist eigentlich passiert, die Struktur und natürlich immer in Absprache, weil viele können sich das ja auch nicht anschauen. Aber für viele ist es total hilfreich, es wirklich zu sehen und zu verstehen, was ist da eigentlich passiert. Also man schafft so eine Nahbarkeit gleich am Anfang der Verletzung. Und man muss hier sowieso akzeptieren. Und das finde ich eigentlich im Reha-Prozess von vorne bis hinten so, da finde ich den interdisziplinären Austausch auch ganz besonders wichtig.
Absolut. Und das ist ja auch das, was dir wieder Sicherheit gibt, dass du objektiv dem Spieler sagen kannst, schau mal her, das ist das Bild da, sah es aus und das ist das Bild jetzt, so sieht es da aus. Ja. Also je greifbarer ist, desto mehr Sicherheit hast du ja. Man darf ja nicht vergessen, das ist ja auch bei, egal ob Profisportler oder nicht, wenn du zum Arzt kommst und davon von der Medizin keine Ahnung hast, dann musst du zu 100% dem vertrauen, was er da sagt.
Ja.
Und entweder machst du das oder du machst es nicht. Und je mehr du sozusagen mit einbezogen wirst und je mehr du damit verstehst, desto besser kannst du, also zumindest aus meiner Sicht, ja auch dann damit umgehen.
Ja, ist es definitiv. Und das ist ja auch wieder der Beziehungsaufbau, Vertrauensaufbau, ob es Sportmediziner ist, ob es Physiotherapeut, ob es Athletiktrainer, ob es der Trainer ist. Also auch da ist es, weil du nur so Leuten ja auch glauben kannst letzten Endes und dann auch in die Umsetzung kommen kannst.
Absolut.
Wir kommen zur Abschlussfrage. Und zwar habe ich mir überlegt, mich fragen ganz viele Psychologen, Psychotherapeuten, wie werde ich denn Sportpsychologe und wie ist denn da der Weg? Und das finde ich so spannend. Und jetzt würde es mich interessieren, was rätst du jungen Medizinern, Medizinerinnen, die sagen, boah, die Sportmedizin, das ist schon ein spannendes Feld. Und ich glaube, viele romantisieren diesen Beruf auch. Was glaubst du, ist wichtig, wenn man wirklich in dem Feld ernsthaft arbeiten möchte?
Man muss einfach Lust drauf haben. Man muss den Sport mögen. Und ich kann jedem raten, wenn er das möchte, das zu machen. Mhm. Es ist unglaublich schön, egal auf welchem Level, weil du einfach Teil von etwas werden kannst, was einfach total schön ist. Du fieberst mit, du bist Teil des Teams, du bist nicht derjenige, der auf dem Feld steht oder auf dem Berg ist oder sowas, aber du bist trotzdem Teil dieses Teams und nimmst das mit. Und es gibt wenige so schöne Momente, wo du dann auch als Team dann belohnt wirst, weil du Europameister wirst oder weil du in der Kreisklasse Südost das gegnerische Dorf geschlagen hast. Also ich habe ja auch ganz früh angefangen, musste einen Sportmediziner machen und musste bei der Sportmediziner musste man Sportmannschaften betreuen. Und ich habe in der untersten Liga auch eine Fußballmannschaft betreut, wo ich mit dabei war. Und also wenn es da gegen den Erzfeind ging, also was da in der Kabine los war, da hast du gedacht, da geht es jetzt um Leben und Tod. Ne? Also,
die Derbys, die knallen. Ja.
Genau so ist es. Also das ist unabhängig davon, wo das ist, ist es was ganz, ganz Schönes. Und selbstverständlich bin ich unglaublich stolz und dankbar, wenn du dann zum Beispiel bei den Olympischen Spielen bist und darfst du dann dein Land vertreten oder bist dann damit dabei. Das ist großartig. Aber, und das sind die ganz, ganz schönen Momente, aber es gibt halt auch die Momente, wo du nachts um 3.20 Uhr von dem Spiel angerufen wirst und musst hinkommen, weil irgendwas passiert ist oder der gestürzt ist und sich die Hand aufgeschnitten hat. So, und dann kannst du auch nicht sagen, ey, Moment, das geht jetzt nicht, lass uns das doch morgen machen. Also das gehört halt auch mit dazu. Und das, also es ist beides. Aber wenn man das mag, kann ich nur dafür werben, nicht abhalten lassen von, macht es Sinn und wie groß die Wahrscheinlichkeit, einfach machen.
Ja, das sage ich dann auch immer. Erfahrungen sammeln, das ist halt, glaube ich, auch, um zu spüren auch, ob das was für einen ist oder nicht. Wenn man aus dem Sport kommt, dann weiß man es, dass man diese Emotionen einfach auch liebt. Es sind Ups und Downs. Und das stimmt auch, das kann ich auch sagen, egal ob Olympische Spiele oder irgendwelche niedriger klassischen Bewerbe oder Athleten, die jetzt nicht im Weltcup unterwegs sind, das sind einfach tolle Emotionen, die man da miterleben kann.
Total.
Und die Arbeit mit Menschen, die muss man mögen, die ist, glaube ich.
Das ist als Misanthrop in diesem Fall zu sein, funktioniert in den allermeisten Fällen letztendlich nicht. Nein, das stimmt.
Ja, vielen Dank, Marc, für diesen schönen Podcast, das schöne Gespräch hier im Podcast-Studio von Medizin Direkt, wo wir beide jetzt auch schon zu Gast waren. Ich hatte ja meine Aufnahme heute auch schon. Und ich bedanke mich natürlich auch bei allen, die heute wieder bei Sport im Kopf zugehört haben. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Und noch mehr, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne ein kleines Sternchen, dann finden andere den Podcast auch schneller. Lieber Marc, vielen Dank fürs Gespräch.
Liebe Kaya, vielen, vielen Dank. Das war jetzt so kurzweilig. Danke.
Hoffen wir auch für die Zuhörer.
Ich hoffe.
Und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Ciao.
Tschüss.